Alle Jahre
Mörder.
Herzlich willkommen zu Alle Jahre Mörder, der True Crime Podcast mit
Christian, hallo. Und
Jasmin, hi.
Super.
Das lasse ich jetzt drin.
Hervorragend. Ist ja nicht so, dass wir eine Viertelstunde gewartet haben, bis es endlich mal ruhig war. Ja. Gut. Hallo ihr Lieben. Ihr hört, wir haben nicht viel Zeit. Unten wartet einer auf uns, der uns abholt. Deswegen hat er auch gehupt. Also wir machen heute ganz schnell. Also, es ist jemand gestorben. Das war's. Nein.
Du redest gerade von einem Fall. Ich war gerade für eine Millisekunde, war ich Brain AFK und dachte, warte, was? Wer ist gestorben?
Ja, die Tatsache, dass wir heute so schön zusammensitzen, verdanke ich mal wieder der deutschen Pharmaindustrie. Weil ich habe, das habe ich noch nie gehabt, eine Mittelohrentzündung.
Hatte ich auch noch nie.
Also ich hatte sowas echt noch nie wirklich. Normalerweise habe ich immer andere Probleme nach dem 1. Mai gehabt, früher. Also Katerkopfschmerzen und so weiter. Ja, Blasen in den Füßen vom Wandern. Aber jetzt, dass ich dann, wenn ich brav hier an meinem Schreibtisch sitze und arbeite am 1. Mai, dann am nächsten Tag eine Mittelohrentzündung habe, weiß ich auch nicht, wie ich das gemacht habe.
Dann wünschen wir dir mal gute Besserung. Und wir danken dir, dass du trotz der Mittelohrentzündung dich an den Tisch gesetzt hast, einen super Fall geschrieben hast. Gehe ich mal stark davon aus. Und dass du ihn jetzt auch noch sogar einliest.
Ja, probieren wir unser Bestes.
Kennst du das, wenn sich ein Intro wie ein Ohrwurm verhält und man das immer so mitsprechen muss?
Ja, wobei ich das Problem bis jetzt so noch nicht hatte.
Okay, also mir geht das voll oft so bei Podcasts. Und damit scheine ich auch wirklich nicht alleine zu sein. Ich habe nämlich eine Nachricht über unser Kontaktformular gelesen. Ich lese das mal vor. Habe euren Podcast erst vor kurzem entdeckt und bin jetzt schon süchtig. Mein Haushalt geht schon wesentlich leichter von der Hand, wenn ich dazu euren Podcast laufen lasse. Ich höre nicht nur Alle Jahre Mörder, sondern auch Ungedingst. Finde die Abwechslung super, wenn ein Fall mal wieder schockierend und traurig war, dann bringt mich Ungedingst wieder zum Lachen. Darum wollte ich euch einfach mal Danke für eure Arbeit sagen. Macht bitte weiter so. An dieser Stelle könnt ihr den Einspieler laufen lassen, den ich übrigens immer laut mitspreche. Also, ich denke, sie meint dann diesen Einspieler hier.
Werbung.
Ihr habt mich übrigens auch mit Holy angefixt und darum wollte ich dazu noch schnell mein Feedback loswerden. Ich bin mittlerweile ein großer Fan von einem Holy Eistee geworden und möchte es nicht mehr missen. Es schmeckt nicht nur gut, sondern ist vergleichsweise auch viel günstiger als Alternativprodukte. Abgesehen davon bin ich froh, dass ich mir mittlerweile das Schleppen von Getränkekisten sparen kann. Wie sagt es Holy so schön auf ihrer Seite? Geiler Geschmack ohne Bullshit. Ab und an gönne ich mir bei einem anstrengenden Tag auch einfach mal ein Holy Energy oder Holy Hydration. Ich mache zwar keinen Sport, aber ich habe wirklich das Gefühl, dass mir das Hydration nach einer langen Partynacht den Kater erspart. Dazu ein kleiner Lifehack, ich trinke einfach das Hydration, bevor ich schlafen gehe, also nicht erst am nächsten Tag, und fühle mich am nächsten Morgen wieder fit genug. Ich wollte mir jetzt zum Birthday auch die Collector's Box kaufen, da mich Jasmin mit ihrer Thermoshaker-Sucht auch angesteckt hat. Leider war die goldene Version schon ausverkauft, aber ich freue mich schon auf die silberne Variante, die morgen hoffentlich bei mir ankommen müsste. Würde mich freuen, wenn meine Nachricht erstmal in die Folge schaffen würde. Bis dahin lausche ich euch ergriffen. Liebe Grüße, Annette.
Muss ich jetzt ein schlechtes Gewissen haben, dass ich mir auch so eine goldene Box bestellt habe? Nee, eigentlich nicht, gell? Gut. Liebe Annette, erstmal vielen Dank und ganz liebe Grüße zurück. Im Prinzip hat die liebe Annette schon die wichtigsten Gründe genannt, warum auch wir ein großer Fan von Holy sind. Im Moment feiert Holy, wie gesagt, Birthday bis zum 9. Mai. Holy wird 3 Jahre alt und ihr könnt dabei ganz tolle Schnäppchen machen. Ihr bekommt unter anderem das Starter-Set Deluxe für nur 39,99 statt 49,99. Also so günstig wie noch nie. Darin enthalten sind eine 14er Probierbox Holy Energy, eine 14er Probierbox Holy Ice Tea und eine 14er Probierbox Holy Hydration und ihr kriegt dann noch einen Logo-Shaker obendrauf für die Shaker-Sucht. So der Einstieg quasi. Das ist also das perfekte Starter-Set für alle, die Holy noch gar nicht kennen und sich erstmal austesten wollen. Oder für alle, die bereits von Holy angefixt wurden und sich einfach mal durch die verschiedenen Varianten und Geschmackssorten durchtesten möchten.
Ja, außerdem gibt es noch die streng limitierte Sammlerboxen. Wie ihr schon gehört habt, ist die Raptor Collectors Box leider schon ausverkauft. Aber es gibt noch die Cobra Collectors Box mit einem silbernen Thermoshaker, dem entsprechenden Holy Energy Tab und eine Collectors Card. Und auch die Tiger Collectors Box mit einem Bronze-Thermoshaker ist noch verfügbar. Ich muss ja gestehen, dass ich mir auch noch den goldenen Thermoshaker sichern konnte und bin wirklich sehr, sehr happy darüber. Die letzten Tage war es ja mal wieder ein bisschen wärmer und es war wirklich super praktisch, dass der Shaker mein Holy Iced Tea einfach mal 12 Stunden lang kalt gehalten hat.
Und wer es lieber warm mag, der kann sich auch über 8 Stunden warme Getränke in dem Shaker freuen. Die Birthday-Aktion läuft noch bis zum 9.5. um 16 Uhr, wie bereits schon erwähnt. Also feiert mit Holy und nutzt das unschlagbare Angebot. Damit ihr dabei auch noch ein bisschen mehr sparen könnt, haben wir euch einen Gutscheincode klargemacht. Mit unserem Code JAHRE5 bekommt ihr 5 Euro Rabatt auf eure erste Bestellung. So bekommt ihr beispielsweise das Starter-Set Deluxe für 34,99 anstatt 39,99. Für alle, die bereits von Holy angefixt wurden und nochmal bestellen wollen, haben wir auch noch einen 10% Rabattcode für Bestandskunden klargemacht. Mit dem Code JAHRE bekommt ihr 10% Rabatt auf eure nächste Bestellung.
In den Shownotes findet ihr den Link, der euch direkt zu Holy führt, sowie die Gutscheincodes.
Werbung beendet.
Gut, dann würde ich jetzt sagen, ich lehne mich zurück und lausche ergriffen.
Okay, bevor wir anfangen, habe ich noch eine Triggerwarnung. In hier dem Fall geht es um sexuelle Gewalt an Frauen. Wer das nicht hören kann, der sollte bitte mal eine Pause machen. Einige Namen habe ich geändert. Es ist ein eher verregneter Tag. Langsam und fast schon bedächtig bahnt sich der Autokorso seinen Weg durch St. Ingbert im Saarland. Ziel der Reise ist der städtische Friedhof. Zu dieser Zeit ein Taxi zu bekommen, ist eher schwierig. Denn der Autokorso, eine Geste, die man sonst eher mit Motorrädern von einschlägig bekannten Outlaw-Motorcycle-Gangs kennt, besteht aus Taxen. Die Fahrer und Fahrerinnen geben einer lieben Kollegin und für einige sogar einer geliebten Freundin das letzte Geleit. Heike H. musste viel zu früh von dieser Welt gehen, wird es sinngemäß beim Trauergottesdienst auf dem Friedhof heißen. Speziell Heikes kleine Tochter kann nicht in Worte fassen, wie recht der Pfarrer mit seinen Ausführungen hat. Was alle aber noch zusätzlich sprachlos macht, ist die Tatsache, dass die erst 25-jährige Taxifahrerin und Mutter eines kleinen Kindes keines natürlichen Todes starb. Heike H. wurde auf brutale Art ermordet. Und damit nicht genug. Aber von Anfang an. Es ist der sehr frühe Morgen des 8. Februar 1993. Gegen 3 Uhr alarmieren Anwohner eines kleinen Waldstücks am Rande von St. Ingbert die Feuerwehr. Ein Wagen steht unter großen Rauchschwaden und grellen Feuermassen in Flammen. Die herbeigerufene Feuerwehr kann den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Als sich der Rauch lichtet, wird der Feuerwehr und auch der mittlerweile dazu alarmierten Polizei der Blick auf die ausgebrannten Überreste eines Taxis frei. Als die Feuerwehr aber dann näher an das ausgebrannte Wrack heranrückt, stockt ihnen der Atem. Zwischen Beifahrersitz und Rückbank befinden sich die verbrannten Überreste einer Leiche. Sofort werden Kripo und Spurensicherung verständigt. Als diese vor Ort angekommen sind, ist man sich schnell einig, dass die Bergung der Leiche alles andere als einfach werden wird. Denn aufgrund der hohen Hitze, die bei einem Brand entsteht, ist die Leiche quasi mit dem Fahrzeuginneren verschmolzen. Nach kurzer Beratung mit der Gerichtsmedizin entscheiden die Ermittler, das ausgebrannte Wrack mit der Leiche darin im aktuellen Zustand mittels Abschleppwagen zur Gerichtsmedizin zu transportieren. Die Identität der Leiche kann die Polizei allerdings schon vor Ort feststellen. Hierbei handelt es sich um die 25-jährige Taxifahrerin Heike H. Ein trauriges und brutales Ende eines noch so jungen Lebens einer Frau, die es seit frühester Kindheit alles andere als leicht gehabt hat. Heike H. wurde 1968 in Oberwürzbach, einem Stadtteil von St. Ingbert, geboren. Sie wuchs in einfachen Verhältnissen auf. Ihr Vater starb früh und als dann auch noch ihre Mutter schwer krank wurde, pflegte Heike sie bis zu ihrem Tode. Sehr früh lernte die junge Frau einen Mann kennen, den sie dann auch gleich heiratete. Der Liebe wegen verließ sie dann auch ihren Heimatort und das Paar bekam eine gesunde Tochter. Aber so schnell wie die Hochzeit sollte dann auch die Trennung erfolgen. Heike stand von heute auf morgen mit ihrer kleinen Tochter allein da. Um sich in dieser schwierigen Situation dennoch ein wenig sicherer zu fühlen, zog sie mit ihrer Tochter zurück nach Oberwürzbach. Vom Amt zu leben kam für die junge Mutter allerdings zu keinem Zeitpunkt in Frage. Heike verzichtete auf alles, um ihrer kleinen Tochter eine schöne Kindheit zu schenken. Finanziell hält sie sich und ihr Kind mit dem Austragen von Zeitungen sowie Taxifahren über Wasser. Zweiteres betrieb Heike anfänglich tagsüber. Da ihr aber die Kosten für die Tagesbetreuung ihrer 5-jährigen Tochter auf Dauer zu teuer waren, stieg sie auf die Nachtschicht im Taxibetrieb um. Anfänglich fuhr bei jeder Schicht die Angst bei der jungen Mutter mit. Aber Heike gewöhnte sich schnell an die Nachtschicht und das zu befördernde Klientel. Da Heike außer Arbeit und Tochter für nicht viel Zeit hatte, beschränkte sich auch ihre Freundschaften auf Arbeitskollegen und Kolleginnen. Diese schilderten Heike als liebevoll, hilfsbereit, aber allerdings auch als sehr naiv. Zu schnell fasste die junge Frau Vertrauen zu Unbekannten und legte diesen nach einer kurzen Zeit des Kennenlernens quasi ihr ganzes Leben offen. Auch berichteten die Menschen in Heikes Umfeld oft von depressiven Phasen, da ihr die viele Arbeit und das fehlende Privatleben fehlte. Doch zurück in die Gerichtsmedizin der Uniklinik Homburg. Hier wird gleich ein ganzes Team abgestellt, um die stark verkohlte Leiche gemeinsam mit den Mitarbeitern der Spurensicherung aus dem verbrannten Autowrack zu bergen. Teil des Teams ist auch ein anerkannter Fachmann für DNA-Analyse. Nachdem die Leiche mit vereinten Kräften aus dem Autowrack geborgen wurde, beginnen die Gerichtsmediziner mit ihrer traurigen Arbeit. Hierbei fällt ihnen auf, dass trotz des hohen Grades der Verbrennung die inneren Organe des Opfers noch relativ gut erhalten sind. Ebenso wird die Todesursache festgelegt. Heike H. wurde mit einem Gegenstand aus Stoff, vermutlich einem Schal, erwürgt. Und noch etwas finden die Mediziner. Bei der Entnahme der Geschlechtsorgane des Opfers finden sich Spuren von Sperma. Hatte Heike H. vor ihrer Ermordung noch Sex oder wurde sie vergewaltigt? Alles Fragen, die noch zu klären sind. In jedem Fall nehmen die Ermittler Proben von dem gefundenen Sperma und erstellen anhand dessen ein DNA-Profil. Da sich die DNA-Analyse 1993 allerdings noch in den Kinderschuhen befindet, verwenden die Ermittler der Mordkommission die Proben vorerst dafür, die DNA aus dem Sperma mit der DNA möglicher Tatverdächtiger abzugleichen. Hierfür werden von 12 bis 14 Personen aus dem Umfeld von Heike H. Speichelproben entnommen und mit der Täter-DNA verglichen. Die Abgabe der Proben erfolgte auf freiwilliger Basis. Lediglich für die Verwendung innerhalb der Mordermittlungen wird von der Mordkommission ein gerichtlicher Beschluss erwirkt. Hierbei ergeben sich leider keine Übereinstimmungen. Aber der Wille der Kripo, den Mörder zu finden, ist auch durch das negative Ergebnis der DNA-Vergleiche ungebrochen. Die Ermittler beginnen nun, sich im Nachtleben von St. Ingbert umzusehen. Immerhin hatte Heike H. während ihrer Nachtschichten viele, oft betrunkene Männer aus diversen Kneipen der Stadt nach Hause gefahren. Als sie sich in den verschiedenen Bars und Kneipen umhören, wird schnell klar, dass Heike H. vielen der hier Arbeitenden und Feiernden bekannt ist. Allerdings ausschließlich im positiven Sinne. Viele waren schockiert, als sie vom tragischen Tod der freundlichen Taxifahrerin hörten, und so ist die Bereitschaft zu helfen sehr groß. Innerhalb kürzester Zeit können die Ermittler so über 100 Hinweisen nachgehen. Die Protokolle der unzähligen Vernehmungen füllen ganze Ordner, jedoch führt keiner dieser Hinweise zu einem Täter. So sehr sich die Ermittler auch bemühen, der Täter ist und bleibt ein Phantom. Was natürlich in solchen Fällen immer hervorragend funktioniert, ist die Gerüchteküche. So wird in der Stadt erzählt, dass es sich beim brutalen Mord an Heike H. um eine Vergeltungsaktion der Mafia gehandelt habe, da der Besitzer des Taxiunternehmens Italiener ist. Haltlos, wie die meisten Gerüchte. Als nach ca. 6 Wochen keine neuen Ermittlungsansätze mehr gefunden werden können, wird die Mordkommission schweren Herzens aufgelöst. Vergessen kann den Fall allerdings keiner der Ermittler so richtig. Was sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht ahnen, der Täter wohnt gerade mal ein paar hundert Meter die Straße herunter. Und der ist alles andere als ein unbeschriebenes Blatt. Es handelt sich um den erst 19-jährigen Patrick K. Der junge Mann, der ganz in der Nähe des Tatorts bei seiner Mutter und bei seiner Großmutter lebt, ist, wie man es umgangssprachlich nennt, in Gänze vom rechten Weg abgekommen. Er konsumiert harte Drogen, verkehrt im kriminellen Milieu und ist wegen Gewalttaten einschlägig vorbestraft. Davon kann auch seine Ex-Freundin Silke ein Lied singen. Die anfängliche Teenagerliebe mit vielen Umarmungen, Küssen und Romantik mutierte für die junge Frau schnell zum Martyrium. Patrick wurde zunehmend gewalttätiger gegen seine Freundin. Speziell dann, wenn sie ihm den Sex verweigerte. Dabei hätte Patrick mit Hilfe dieser Beziehung wirklich auf einen geraden Weg kommen können. Denn auch in Silkes Familie wurde der 19-Jährige herzlich aufgenommen. Silkes Vater verschaffte ihm sogar einen Job in einer städtischen Firma. Hier ereignete sich dann allerdings ein Vorfall, der zu Patricks erster Inhaftierung führte. Denn weil er Streit mit einem Vorarbeiter hatte, besorgte er sich ein Jagdgewehr und bedrohte den Vorarbeiter damit auf seinem Arbeitsplatz. Unmittelbar danach brachte er Silke den Schlüssel der Firma vorbei und sagte kurz: "Ab morgen gehe ich da nicht mehr hin." Die mittlerweile verständigte Polizei nahm Patrick dann wenig später fest und das Jugendgericht verurteilte ihn zu einer Bewährungsstrafe.
An der Tat zerbricht auch die Beziehung mit Silke. Doch Patrick reagiert auch auf diese Zurückweisung mit Gewalt. Er bedroht seine Ex-Freundin und deren Familie, droht immer wieder Silke zu entführen, das Haus in Brand zu stecken oder es in die Luft zu sprengen. Die Polizei ist leider trauriger Dauergast im Hause von Silke und ihrer Familie. Auch vor Körperverletzungen seiner Ex-Freundin schreckt Patrick nicht zurück. Bei einer Geburtstagsfeier taucht er stark alkoholisiert und uneingeladen auf und attackiert Silke und einige Unbeteiligte mit einer Whiskyflasche. Doch irgendwann, einige angstvolle Monate später, lässt Patrick dann endlich von der Familie ab. Seine kriminelle Karriere ist damit allerdings noch lange nicht beendet. Immer wieder gerät er mit dem Gesetz in Konflikt und wird schließlich 1997 wegen eines Raubüberfalls zu 4 Jahren Haft verurteilt. Im Jahre 2003 wird ihm eine freiwillige DNA-Probe zur Aufnahme in die Verbrecherkartei des LKA abgenommen. Patrick stimmt zu, ohne Rücksprache mit seinem Anwalt zu halten. Sein Leben hat der mittlerweile 29-Jährige nach seiner Haft wieder halbwegs in den Griff bekommen. Er jobbt in einer Arbeitsbeschaffungsmaßnahme des Arbeitsamtes, hat eine Freundin und ist Vater eines kleinen Kindes. Einmal mehr im Rahmen einer Routineprüfung sogenannter Altfälle wird auch Patricks DNA mit der an Heike Haas Leiche sichergestellten Täter-DNA verglichen. Und hier ergibt sich eine Übereinstimmung. Nach nunmehr über 10 Jahren sitzen die Ermittler nun vor dem möglichen Mörder von Heike H. Es handelt sich hierbei laut DNA-Profil um Patrick. Der technische Fortschritt in Deutschland hat dies möglich gemacht. 1993 mussten die Ermittler die Spermaspuren des möglichen Täters noch zur Auswertung zu Scotland Yard schicken. Doch mittlerweile sind die deutschen forensischen Labore hierzu selbst in der Lage. Was die Ermittler nun klar nachweisen können, ist, dass Patrick K. mit dem Opfer Heike H. vor ihrem Tod sexuellen Kontakt hatte. Den anschließenden Mord müssen sie ihm allerdings noch nachweisen. Auch eine neue Beurteilung der gesicherten Beweise und Erkenntnisse aus dem Jahre 1993 muss nun zeitnah erfolgen. Doch der Staatsanwaltschaft reicht das bisher erarbeitete schon aus, um gegen Patrick K. einen Haftbefehl wegen Mordes zu erlassen. Da er als bekannter Gewalttäter gilt und auch ein illegaler Waffenbesitz nicht ausgeschlossen werden kann, wird Patrick einige Tage observiert, bevor das SEK ihn festnimmt. Für die anschließende Anklage wird der genaue Tatablauf noch einmal rekonstruiert. Dieser gestaltet sich laut den Erkenntnissen der Ermittler wie folgt. Heike H. beginnt ihre Schicht, wie gewohnt, gegen 16 Uhr. Sie erledigt einige Fahrten im Stadtbereich. Hierbei wird sie des Öfteren von einigen Kollegen gesehen, mit einigen unterhält sie sich sogar. Gegen 22 Uhr macht Heike Halt an einer Gaststätte und trinkt dort einen Kaffee, ehe sie sich wieder auf den Weg macht. Da sie in der Gaststätte bekannt ist, erinnern sich später auch viele Zeugen an sie. Etwas Außergewöhnliches ist niemandem aufgefallen. Gegen 23 Uhr beendet Heike dann ihre Pause und macht sich mit ihrem Taxi wieder auf den Weg. Die folgenden 1,5 Stunden können nicht genau rekonstruiert werden, da Heike keine Aufträge von der Taxizentrale bekommen hat und auch sonst kein Kontakt bestand. Um 1.30 Uhr fährt sie einen Stammkunden von einer der Kneipen in der Innenstadt nach Hause. Zuletzt lebend gesehen wird Heike gegen 2 Uhr am Busbahnhof von St. Ingbert von einem Kollegen. Im Anschluss dessen wird sie noch einmal von ihrer Zentrale angefunkt und gebeten, eine Flasche Cola vorbeizubringen. Hierbei fällt den Kollegen der Zentrale auf, dass die sonst so hilfsbereite und freundliche Heike eher ablehnend auf die Bitte reagiert, sie aber nicht verneint. Es kam einigen per Funk so vor, als sei sie nicht alleine im Taxi. Beweise hierfür gibt es allerdings keine. Als Heike dann allerdings nicht wie verabredet in der Zentrale vorbeikommt und auch über Funk nicht mehr zu erreichen ist, beginnen die Kollegen sich Sorgen zu machen. Ab 2.25 Uhr ist Heike dann wie vom Erdboden verschluckt. Ob sie zu diesem Zeitpunkt noch am Leben ist, ist bis heute ungeklärt. In seinen Verhören durch die Beamten der Mordkommission räumt Patrick K. ein, mit Heike H. einvernehmlichen Sex gehabt zu haben. Wann das war, kann er allerdings nicht mehr sagen. Den Mord und die anschließende Brandstiftung leugnet er allerdings stetig. Ein Alibi für den Tatabend hat er nicht. Patricks Ex-Freundin Silke ist eine der Hauptbelastungszeuginnen der Staatsanwaltschaft. Silke gibt in ihren Vernehmungen neben ihren Erlebnissen mit Patrick auch zu Protokoll, dass er einige Tage nach der Tat mit ihr zum Tatort einen Spaziergang unternommen habe und ihr dabei erzählt habe, dass die Polizei schon einen Verdächtigen für den Mord an Heike H. habe. Während des Spaziergangs ließ sich Patrick nichts anmerken und äußerte eher noch Fassungslosigkeit über die Tat. Im anschließenden Gerichtsverfahren, welches vor der großen Jugendstrafkammer des Landgerichts Saarbrücken verhandelt wird, da Patrick K. während der Tat 19 Jahre alt war, wird er wegen Mordes an Heike H. schuldig gesprochen und zu einer Freiheitsstrafe von 7 Jahren und 9 Monaten verurteilt. Die Verteidigung von Patrick versucht das Urteil mit der Begründung, dass die Schuld ihres Mandanten nicht einwandfrei nachgewiesen werden könnte, anzufechten. Laut Ansicht der Anwälte sei der einzige Beweis eine DNA-Spur, die zwar beweisen würde, dass Patrick mit der Ermordeten Sex gehabt habe, eine Ermordung könne hiermit allerdings nicht einwandfrei bewiesen werden. Der Bundesgerichtshof wies die Revision im Sommer 2005 zurück. Auch nach seiner Haft bleibt Patrick dem Verbrechen treu. Er wird mehrfach wegen Raubes und sexueller Nötigung schuldig gesprochen und zuletzt 2022 zu einer längeren Haftstrafe verurteilt.
Okay. Der erste Gedanke, den ich hatte, war, warum hat er eine freiwillige DNA-Probe abgegeben, also für die Aufnahme in die Verbrecherdatei? War er wirklich so naiv, dass er dachte, er hätte zu dem damaligen Zeitpunkt wirklich keinerlei Spuren hinterlassen?
Also zum einen war es so, das wurde in einer Dokumentation so gesagt, dass es also so war, dass wenn du gewisse Verbrechen begangen hast, das in die Verbrecherkartei DNA-mäßig aufgenommen werden sollte. Du hast dann erstmal die Wahl, das freiwillig zu machen. Man könnte es aber auch gerichtlich einklagen. Zu dieser freiwilligen Abgabe wurde dann der damalige Anwalt, von dem Patrick nochmal interviewt, und der sagte, ja, es kann sein, dass der vielleicht wirklich gedacht hat, okay, das ist schon so lang her hier mit der Tat, das können die jetzt sowieso nicht mehr nachweisen, mach das jetzt und dann ist es gut.
Dann war ich sehr erstaunt darüber, dass er tatsächlich schuldig gesprochen werden konnte. Denn ich muss ganz ehrlich sagen, also ich bin davon auch überzeugt, dass er der Täter war. Dennoch hat die Verteidigung nicht ganz unrecht, wenn sie sagt, ja, also er hatte Sex mit ihr und das hat er ja auch gestanden. Aber man kann ja nicht deswegen einwandfrei nachweisen, dass er auch der Mörder war. Weil du jetzt zum Beispiel auch keine Spuren einer Vergewaltigung nach diesem extremen Brand noch feststellen konntest. Hätte man solche Spuren noch sicherstellen können, dann hätte es schon wieder anders ausgesehen. So könnte man theoretisch wirklich einfach nur argumentieren, ja, ich hatte kurz vor ihrem Tod Geschlechtsverkehr mit ihr und mit dem Rest habe ich überhaupt nichts zu tun. Und das hat er ja auch nicht abgestritten. Dass er Sex mit ihr hatte, hatte er ja zugegeben. Und was ich dann auch merkwürdig fand, war die Aussage von Patricks Ex-Freundin, diese Silke, die ausgesagt hat, dass er am Tatort mit ihr spazieren war und wohl auch kurz über diesen Mordfall geredet hat. Aber er hat sich nichts anmerken lassen und war eher auch noch so fassungslos. Also das war ja jetzt nicht eine Aussage, die jetzt unbedingt gegen ihn sprach.
Ja, aber rückblickend betrachtet, so wie das wohl von der Ex-Freundin vorgetragen wurde, wäre das wohl sehr übertrieben gewesen und der Patrick wäre eigentlich nicht der Typ gewesen, der bei so etwas ja großartig getrauert hätte oder fassungslos gewesen wäre. Dafür wäre der viel zu ja brutal und abgebrüht gewesen im Prinzip.
Ja, wer weiß, wenn er mit ihr Sex hatte, wäre der Silke was zugestoßen, hätte er wahrscheinlich genauso getrauert. Auch wenn es eigentlich ein absolut widerwärtiger Mensch war, weißt du?
Das ist durchaus möglich. Das kann ich auch nicht beurteilen. Das weiß ich nicht. Wie gesagt, es war halt nur so, dass die Ex-Freundin natürlich von der Staatsanwaltschaft sehr ins Feld geführt wurde, weil die ja natürlich halt auch von dem Erlebten mit ihm ein ziemlich genaues Bild von ihm zeichnen konnte.
Hm. Ist denn jetzt auch bekannt gewesen, ob die zwei sich kannten, also Opfer und Täter, oder ob das eine Zufallsbegegnung war?
Ja, also im Zuge der Verhörung hat der dann immer mal wieder gesagt, ja, sie hätten sowas wie eine Affäre gehabt oder irgendwie sowas. Das konnte man aber nicht hundertprozentig klar zeichnen dann, was da genau war. Das Problem ist, dass, wie ich ja schon gesagt habe, auch diese berühmte Gerüchteküche natürlich da gebrodelt hat. Auf einmal war dann da die Mafia involviert, nur weil der Besitzer des Taxiunternehmens Italiener war, was vollkommener Quatsch war.
Mhm.
Ja, und dann kamen natürlich auch noch so Stimmen wie, ja, die hat da diverse Männerbekanntschaften gehabt, weil die nachts immer die Männer da hin und her gefahren hat oder sowas, was im Prinzip auch nicht richtig nachweisbar war. Also viele der Kunden, der Stammkunden von ihr, haben die wirklich als unheimlich nette Frau geschildert und sind auch gerne mit der immer gefahren. Zum einen, weil sie natürlich finanziell unterstützen wollten, und zum anderen, weil die halt auch sehr zuverlässig und hilfsbereit war.
Mhm.
Und es gab auch im Vorfeld nie irgendwelche Vorfälle oder sowas. Also, dass sie da bedroht worden ist oder sowas, überhaupt nichts. Es war eine sehr beliebte Frau.
Ja, den Punkt hatte ich mir auch noch notiert, dass ich es wirklich sehr bemerkenswert finde, wenn eine Frau als Taxifahrerin arbeitet. Ich persönlich muss gestehen, ich würde mich das nicht trauen. Tagsüber wahrscheinlich schon, aber gerade wenn ich jetzt an Nachtfahrten denke und du hast ja auch geschildert, dass sie sehr häufig auch betrunkene Gäste dann nach Hause gefahren hat. Das wäre mir alles ein bisschen zu unsicher. Also ich würde mich sehr unwohl fühlen. Selbst wenn nichts passieren würde, ich würde mich generell einfach unwohl fühlen, weil betrunkene Menschen, ist ja jetzt völlig egal, ob Mann oder Frau, die neigen ja sowieso dann einfach dumme Dinge zu tun, unüberlegte Dinge zu tun, die sie in einem normalen Zustand eben nicht tun würden.
Ja, also da muss man ein bisschen ein Typ für sein. Wie gesagt, ich bin ja auch mal so ein bisschen Taxi gefahren nebenbei. Ich bin auch nur tagsüber gefahren, weil das wollte ich mir auch nicht geben. Da nachts. Aber ich habe natürlich immer viele Kollegen kennengelernt, die halt eben nachts gefahren sind. Und das ist so eine ganz spezielle Truppe, ist das. Die machen sich nicht so verrückt, die sehen das nicht so eng. Da waren auch viele Frauen dabei, tatsächlich. Auch wirklich jetzt zierliche Damen, aber die haben das halt im Griff gehabt. Die haben sich nichts gefallen lassen und das klappt. Ich denke, da muss man ein Typ für sein.
Ganz genau so ist es. Also man muss wirklich der Typ Frau dafür sein, weil ich share das auch tatsächlich über einen Haufen so Jobs, die auch als Bardame zum Beispiel. Ja. Ich gehe ja auch ganz gerne so in so eine kleine Kneipe bei mir um die Ecke und da arbeitet dann entweder auch wirklich eine Frau alleine oder zwei Frauen. Und da habe ich mir auch schon immer gedacht, also das ist echt erstaunlich, wie angstfrei die sind. Aber du musst doch wirklich ein dementsprechendes Verhalten an den Tag legen, dass du halt auch direkt so wirkst, ich bin dominant, ich stehe hier und du kannst mir sowieso nichts. Also deswegen komm gar nicht erst auf doofe Ideen. Du brauchst doch wirklich den Charakter für.
Ja gut, wobei ich halt sagen muss, in der Kneipe hast du halt den Vorteil, wenn da genügend Leute drin sind, dass da ein paar Vernünftige sind, wenn irgendwas ist. In einem Taxi sitzt du alleine.
Ja, wobei gut, auch eine Kneipe irgendwann immer leerer wird.
Ne? Klar, ich habe es ja gesagt, am Anfang war das natürlich für sie komisch, aber sie wollte dann halt sich auch das Geld sparen und hat das dann zum Schluss wirklich gut gewuppt.
Ja, wie gesagt, sehr erstaunlich. Aber ich finde es auch interessant von dir zu hören, dass auch du als Mann und nicht gerade schmal und kleiner Mann, sondern du bist ja schon groß, dass selbst du sagen würdest, du würdest jetzt nicht unbedingt Nachtfahrten übernehmen.
Ja gut, zum einen ist es halt so, dass ich auch auf, dass ich so stark betrunkene Menschen, die dann da rumgrölen und sich dann mit dir rumdiskutieren, weil da habe ich keinen Nerv drauf. Und das zweite ist halt wirklich, ich meine, klar, du sitzt im Auto, guckst nach vorne und konzentrierst dich auf die Straße. Wenn dir der von hinten ein Messer an den Hals hält, jetzt mal, was dir natürlich auch tagsüber passieren kann, ja, ist ja jetzt nicht so, dass das nur nachts der Fall ist. Nee, also ich konnte, wie gesagt, ich habe das nur so ein bisschen nebenbei gemacht einfach. Und ich konnte mir das aussuchen. Ich bin lieber tagsüber, hab nette ältere Menschen zum Arzt gefahren oder irgendwie sowas. Das war mir viel lieber. Aber wie gesagt, es gab auch viele Leute oder Menschen, die ich da kennengelernt habe, die Taxi gefahren sind, die gesagt haben, ich fahre nicht tagsüber, es wird viel zu stressig. Ich fahre nachts in aller Ruhe und dann ist das gut. Das kommt immer drauf an. Ich kann einen Taxifahrer, der hat wirklich hier, der hat dann die Ballermann-Musik da nachts laut im Taxi aufgedreht und hat dann die ganzen Besoffenen daheim gefahren. Da war eine Bombenstimmung in dem Auto. Gab nie Probleme. Muss man ein Typ für sein. Ist so. Also ich bin da nicht der Typ für.
Ja, dann fand ich es noch sehr interessant zu hören, dass er im Prinzip überhaupt nicht geläutert war. Also es schien ja eigentlich, das muss ja dann irgendwann Anfang 2000 gewesen sein, nachdem er von seiner Haft wegen Raubüberfall oder Angriff, keine Ahnung, weshalb er jetzt inhaftiert war. Aber Anfang 2000, als er dann entlassen wurde, hast du ja gesagt, naja, sein Leben hatte er mehr oder weniger im Griff. Er hatte einen festen Job, er hatte eine neue Freundin, er hat sogar ein Kind mit ihr gezeugt. Das schien ja so, als wäre er rehabilitiert gewesen. Es ist dann sehr traurig zu hören, dass es dann im Endeffekt nach der erneuten Verurteilung einfach nur noch komplett bergab ging.
Ja, oder sie konnten bis dato einfach nichts nachweisen. Das kann auch sein, wovon ich eher ausgehe.
Ja gut, das kann auch sein. Wobei in vielen Fällen muss man ja auch wirklich sagen, nach der ersten Verurteilung und vor allem, wenn du dann ein Kind in die Welt gesetzt hast, da schaltet sich bei vielen so ein Hebel im Kopf um, weil du dann das Gefühl hast, okay, ich trage ja jetzt Verantwortung, ich muss mein Leben irgendwie in den Griff bekommen, allein des Kindes wegen schon. Das war so meine Hoffnung, dass er ab dem Zeitpunkt dann geläutet ist. War er, wie ich jetzt rausgehört habe, wohl nicht. Findest du das Urteil eigentlich gerechtfertigt, dass er nur 7 Jahre bekommen hat oder fast 8?
Nein, und das ist so das Einzige, wo ich sage, das könnte sein, dass dieses Urteil so ein bisschen widerspiegelt, wir glauben, dass du es warst. Wir können es dir auch indizienmäßig so beweisen, dass keiner gegen uns rankommt. Aber so hundertprozentig beweisen können wir dir es nicht. Weil ansonsten hätte man hier die vollen 10 Jahre ausgeschöpft. Ich meine, es war ein Mord. Er soll ja dann so gut nachgewiesen worden sein, dass sie ihn deswegen verurteilen können. Deswegen denke ich, dieses Urteil spricht für mich ein bisschen dafür,
dass er wegen Totschlags wahrscheinlich verurteilt wurde.
Nein, es stand eindeutig wegen Mordes. Ich habe mehrfach geguckt.
Okay.
Dieses Urteil spricht für mich so ein bisschen, ja, irgendwie dafür, dass er wegen Indizien verurteilt wurde und nicht wegen einem Geständnis oder weil sie es ihm zu 1000% nachweisen konnten.
Ja, das wäre so meine nächste Frage gewesen. Nach all der Zeit hat er diese Tat auch niemals gestanden? Also blieb immer bei der Aussage, ich war das nicht, wir hatten Sex, aber mehr gab's nicht.
Genau, er blieb bei der Aussage und der Anwalt von ihm hat halt gesagt, ja, aber das wäre ja so gewesen, dass da auch nur eine Stunde dazwischen gewesen wäre. In der Zeit hätte ja auch jemand anders in dieses Taxi einsteigen können noch. Also das war eine Sache, die ja ein bisschen kritisch war. Es war auch so, dass natürlich, es war ja nach wie vor ein Jugendgerichtsverfahren. Da weißt du ja, dass da auch die Pressearbeit sehr beschränkt ist.
Ach, stimmt, okay, vergiss es deswegen wahrscheinlich auch die fast 8 Jahre, weil er ja vom Jugendgericht stand.
Genau. Aber da ist es halt eben auch so, dass du da natürlich auch pressemäßig nicht so viel mitkriegst. Also ich habe diverse Presseartikel gefunden über spätere Taten von dem Herrn. Aber hier drüber ist es, wie gesagt, sehr bedeckt. Ich habe auch kein Foto aus der Zeit, außer, können wir gleich nochmal drauf eingehen, auch von Heike H. habe ich keins. Ja, danach ist er dann, wie gesagt, noch mehrfach verurteilt worden wegen Raubüberfall, irgendwie welche Gewaltdelikte, auch irgendwas mit Nötigung. Der hat irgendwie eines seiner Opfer mit einem Hundespielzeug irgendwie genötigt, mehr oder weniger gefoltert, misshandelt oder sonst irgendwas. Also wie gesagt, der sitzt jetzt aktuell da, wo er hingehört.
Meine letzte Frage wäre in Bezug auf die kleine Tochter von Heike. Weiß ich nicht, ob du jetzt weißt, wie alt sie war. Weißt du denn, wo sie danach verblieben ist? Weil du sagtest ja auch, die Großeltern mütterlicherseits, die sind ja auch schon früh verstorben.
Ja, also es gab eine Anmerkung da in einer Reportage, die ich gehört habe, dass sie bei den Großeltern aufgewachsen ist. Ich gehe also davon aus, dass es dann die Eltern des Vaters sind, weil die der Mutter können sich sein, die sind beide, wie gesagt, früh gestorben. Das Kind war 1993 5 Jahre alt. Und ja, die Tochter hat dann auch durch den Gerichtsprozess natürlich, so wie ein Kind das halt mitkriegt, dann auch wirklich erstmal so ein bisschen erfahren, was mit der Mutter halt eben passiert ist. Und zum Schluss hieß es nur mal in einer Doku, sie ist bei den Großeltern aufgewachsen.
Okay. Ja, es ist eine ganz, ganz schreckliche Vorstellung, die Mutter so früh zu verlieren. Das will ich mir gar nicht vorstellen. Ja. Gut, kommen wir zurück zu dem, dass du kein Foto von einem Täter oder von einem Opfer hast, was in dem Fall wahrscheinlich dem geschuldet ist, dass der Fall einfach bei der Jugendstrafkammer stattgefunden hat. Da ist es oft so, dass Täter sowie Opfer oder meistens eigentlich nur Täter so gar nicht den Medien zugänglich gemacht wird oder wirklich sehr krass unerkenntlich. Ich denke mal, hier wird man auch versucht haben, alles weitestgehend von den Medien fernzuhalten. Aber du hast ein Bild eines Taxis reingeladen in die OneDrive, wie ich sehe.
Ja, das ist das Taxi von Heike H. Und das fand ich ganz interessant, vielleicht mal zu zeigen.
Ist es im ausgebrannten Zustand, also wirklich ihr Taxi?
Im ausgebrannten Zustand, ja. Also direkt eigentlich nach der Löschung, bevor das Taxi dann von einem Abschleppwagen wirklich ganz vorsichtig abgeschleppt wurde und zur Gerichtsmedizin gebracht wurde. Mhm. Diese Entscheidung hat die Polizei sich auch nicht leicht gemacht. Und die haben gesagt, okay, das, ja, es war leider wirklich, weil innen drin die Sitze, das sind Kunststoff und das ist halt alles geschmolzen gewesen und war halt wirklich, die Leiche hat da dran geklebt, mehr oder weniger. Also die haben wirklich sehr lange schuften müssen, bis sie also die Leiche auch aus dem Auto rausbekommen hatten.
Ja, das fand ich auch bemerkenswert, dass trotz der Umstände es den Forensikern möglich war, festzustellen, was die Todesursache dann tatsächlich war. Und vor allem auch diese, ja gut, Vergewaltigung kann ich jetzt nicht zu 100% sagen, aber auf jeden Fall, dass sie Geschlechtsverkehr hatte und dass sogar Spermaspuren dann auch noch sichergestellt werden konnten. Das ist wirklich sehr erstaunlich.
Ja.
Gut, wenn ihr euch das Foto des ausgebrannten Taxis gerne anschauen möchtet, dann könnt ihr das auf Instagram machen. Dort findet ihr uns unter @allejahremörder. Dort könnt ihr dann auch gerne unter dem Foto einen Kommentar dalassen. Wie fandet ihr den Fall? Habt ihr noch Ergänzungen oder Fragen? Dann gerne ab in die Kommentare damit. Wenn ihr jetzt nur das Foto angucken möchtet und kein Instagram habt, könnt ihr dieses natürlich auch auf unserer Homepage allejahremörder.de, auch mit OE geschrieben, dann einmal nachsehen. Dort könnt ihr übrigens auch generell Feedback dalassen über unser Kontaktformular oder aber, etwas persönlicher, per E-Mail an die Adresse
contact@allejahremörder.de, Mörder auch mit OE geschrieben.
Ja, da könnt ihr dann auch sehr gerne jederzeit Fallvorschläge einsenden, denn ich würde sagen, du kannst jetzt wieder mal ein neues Jahr für dich ziehen.
Ja, und ich muss erstmal meinen Stift hier zur Hand nehmen. Okay, ich bin dann soweit, ich würde dann mal hier draufklicken. 1972.
Das Jahr hatten wir tatsächlich schon viermal, aber wir haben auch schon zwei Fallvorschläge.
Okay, dann probieren wir das mal. Okay, ist notiert.
Super.
Gut, ihr Lieben, dann würden wir euch jetzt mal in die Woche entlassen und hoffen, ihr startet gut. Passt gut auf euch auf. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr gerne am Mittwoch mal reinhören bei Ungedingst, das ist unser anderer Podcast, da geht es deutlich gemütlicher zu. Alles unten in den Shownotes, wenn ihr da Interesse habt. Bis dahin. Bleibt vernünftig, anständig und vor allen Dingen gesund. Macht's gut und tschüss.
Macht's gut. Bye.